Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Und heute begrüße ich besonders herzlich die Schülerinnen der Matura-Klasse der HLW Rankweil mit ihrer Professorin Cornelia Bauer. Sie werden es nicht bereuen, dass Sie gekommen sind. Heute ist Dienstag, der 16. Oktober 2018, und es erwartet Sie ein heißes Thema. Es geht nämlich um eine nicht erfundene, sondern ganz reale, ausbeuterische und zerstörerische Beziehung zwischen einem narzisstisch geprägten Mann und einer Frau, die auf diesen Mann reinfällt. Deshalb geht es vor allem um die Fragen, woran erkennt man den narzisstischen Partner und woran erkennt man narzisstische Beziehungsmuster und wie gelingt es, sich aus einer narzisstischen Beziehung zu befreien. Dr. Bärbel Wadecki hat dazu mit Sonja R. dieses bewegende Buch geschrieben und das soll Liebe sein, wie es gelingt, sich aus einer narzisstischen Beziehung zu befreien. Dieses Buch beleuchtet und seziert ganz unaufgeregt, doch ungemein präzise, beharrlich und spannend, ungeschönt offen, schonungslos, bis an die Grenze des Erträglichen gehend, wie aus einer anfänglich heißen Liebe kalter Hass wird. Es geht dabei nicht um Schuld und Vorwurf, sondern dieses Buch will klären, erklären, bewusst machen, warum Beziehungen mit einem Narzissten so verführerisch sind, wer geht überhaupt ausbeuterische Beziehungen freiwillig ein, auch allen Warnungen zum Trotz, was macht Frauen so anfällig, in die Narzissmusfalle zu tappen, wie wird aus einem Himmel voller Geigen eine Hölle auf Erden? Und warum ist es so schwer, trotz aller Pein, trotz aller Demütigung, Entwertung, Lügen, Drohungen und Gewalt, dieser Hölle zu entkommen, sie zu verlassen? Weil dieses Buch ein aufklärerisches Buch ist, hat es meiner Meinung nach eine nicht zu unterschätzende Sprengkraft, denn so wie es im Märchen das Rumpelstilzchen in dem Moment zerreißt, wo man es bei seinem Namen nennt, so kann es auch Narzissten zerreißen bzw. in sich zusammensacken lassen, sobald man ihr Gehabe und Getue, ihre billigen Tricks durchschaut und erkennt, das ist ja gar keine Liebe. Dr. Bärbel Wadecki ist promovierte Diplompsychologin. Sie lebt in München und arbeitet als Psychotherapeutin, Supervisorin, Coach, Referentin und Autorin. Ihre Bücher wurden bisher in 10 Sprachen übersetzt. Als Interessierte an Wissen fürs Leben kennen Sie Bärbel Wadecki bisher vor allem als Expertin zum Thema Kränkung und Selbstzweifeln. Die Videos dieser Vorträge gehören zu den Spitzenreitern auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe heute noch einmal nachgeschaut. Sie wurden bisher insgesamt mehr als 300.000 Mal aufgerufen. Doch Kränkung ist nur ein Schwerpunkt des therapeutischen und schriftstellerischen Arbeitens von Bärbel Wadecki. Ein ganz anderer wichtiger Schwerpunkt ist das Thema Narzissmus. Bärbel Wadecki hat darüber schon geschrieben, als der Begriff nur in Fachkreisen verwendet wurde und keineswegs diese breite Popularität hatte wie seit einigen Jahren. Das Buch Weiblicher Narzissmus, der Hunger nach Anerkennung, erschien schon 1991. Das Buch Eitle Liebe, wie narzisstische Beziehungen scheitern oder gelingen können, kam 2010 heraus und ist in mehreren Auflagen erschienen, wie praktisch alle Bücher von Bärbel Wadecki. Dann hat Bärbel Wadecki das Thema Narzissmus im Beruf und in der Politik beschrieben, und zwar in den Büchern Blender im Job und im Buch Narzissmus, Verführung und Macht in Politik und Gesellschaft. Das sind natürlich auch ganz wichtige Lebensbereiche, Beruf und Politik, aber doch noch mehr unter die Haut geht eine Liebesbeziehung, auch wenn es nur eine vermeintliche ist. Deshalb haben wir für den heutigen Abend dieses Buch gewählt, das erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Liebe Bärbel Wadecki, vielen Dank für die langfristige Terminplanung. Herzlich willkommen in Feldkirch.
Einen schönen guten Abend auch von mir. Lieber Franz, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich wieder hier sein kann und für deine wunderbare Einführung. Es ist immer schön, wenn man jemand anders über das eigene Werk spricht. Dann kriegt man nochmal einen ganz anderen Blick drauf, finde ich immer wunderbar. Es ist heute eine Premiere. Ich habe also diesen Vortrag noch nicht gehalten. Ich weiß selber nicht, wie er wird. Wir werden gucken, wie es uns passt. Wir haben hinterher auch noch Zeit. Wir können auch noch hinterher miteinander sprechen. Wir können diskutieren, wir können Fragen beantworten, wir können Proteste und alles, was dazugehört, teilen. Denn es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, was auch im Moment, so wie ich das so mitkriege, im Internet unglaublich rauf und runter und mit irgendwelchen Plattformen, also überall wird dieses Thema gerade beleuchtet und es beginnt auch schon eine heiße Diskussion, wo viel Emotionalität auch abgeladen wird auf diesem Thema. Und von daher versuche ich einfach mal das Thema heute ohne, Franz hat es gesagt, unaufgeregt, das ist mir so wichtig, unaufgeregt mal drauf zu gucken und zu schauen, was passiert denn da, wie gehen wir damit um, wie viel von dem, was ich erzähle, kennen wir alle in gewisser Weise, aber wo haben wir andere Grenzen. Dieses Buch ist mal ein Versuch gewesen, eine Geschichte zu kommentieren. Also Sonja R. hat ihre Geschichte aufgeschrieben und ich habe sie psychologisch kommentiert. Finde ich sehr spannend, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und hat natürlich dann noch ein bisschen mehr Fleisch, wenn man sozusagen die Geschichte verfolgen kann. Und die Geschichte ist die Geschichte von Sonja und Frank, die ihre Beziehung genau so beginnen, wie narzisstische Beziehungen in der Regel beginnen, nämlich als Märchen. Das ist ein Riesenfeuerwerk der Gefühle. Das ist wie im Traum. Sie sprechen auch immer von Traummann und von Traumfrau. Da treffen sich zwei Menschen, die das Gefühl haben, endlich jemanden gefunden zu haben, von dem sie das bekommen, was sie ein Leben lang suchen, nämlich bedingungslose Liebe. Wollen wir alle, ist ein absolut menschlicher Wunsch. Auch die Verliebtheit ist etwas, was wir alle mal erlebt haben. Ich hoffe zumindest, dass wir es alle mal, die wir hier sitzen, erlebt haben. Es ist ein High-Gefühl. Und das ist auch in Ordnung. Das hat auch noch mit Narzissmus nicht unbedingt viel zu tun. Der Unterschied ist, dass Menschen mit einer narzisstischen Struktur, dass die versuchen, die Verliebtheit zur Beziehung zu machen. Die hören nicht auf mit der Verliebtheit, sondern sie wollen das sozusagen oder glauben, Verliebtheit sei Beziehung. Das heißt, sie haben, was sie machen ist, sie begegnen sich mit einer unglaublichen Idealisierung gegenseitig. Und der andere wird nicht so gesehen, wie er ist, sondern wie er sein soll. Sie, die Traumfrau, er, der Traummann. Und alles, was diesem Traum entgegenspricht, wird ausgeblendet, und zwar von beiden Seiten. Und die Gefahr ist nämlich, dass der Traum dann eventuell zerplatzt, bevor er wirklich anfängt. Und deshalb haben sie so große Probleme, diese Beziehung, diese anfänglich herrliche Beziehung wirklich auf einen Boden zu stellen, ja, die zu erden und zu einer richtigen Begegnung zu machen. Sie begegnen sich nämlich hauptsächlich in ihren idealen Bildern. Und das nennen wir in der Regel Verliebtsein. Und hinterher, jeder weiß es, wenn man dann eine Beziehung anfängt, dann bröckeln ganz viele ideale Bilder Und dann ist die Frage, was machen wir? Und in narzisstischen Beziehungen gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Entweder wir trennen uns sofort oder aber wir zerfleischen uns im Laufe der nächsten Jahre, weil der Umgang mit dem bröckelnden Bild von sich selbst und von dem anderen fast unerträglich ist. Und das hat etwas damit zu tun, dass die narzisstische Struktur darauf angewiesen ist, dass alles wirklich perfekt ist. Ich sage was kurz zum Narzissmus, weil ich glaube, es ist so wichtig, das mal auch zu klären, was Narzissmus eigentlich ist. Wir reden alle davon, aber es ist mitunter gar nicht so klar, worum es da geht. Narzissmus ist keine Krankheit an sich. Narzissmus ist eine Form der Seele, eine Form des Menschen, um zu überleben in einer Situation, in der das eigene Selbstwertgefühl angegriffen wird. Das heißt, wir alle haben narzisstische Anteile. Diese narzisstischen Anteile heißen, ich brauche Bestätigung, ich will gesehen werden, ich brauche Lob, ich brauche Anerkennung, ich brauche Liebe. Das ist absolut notwendig, um gut zu leben und um gesund zu bleiben. Das suchen wir alle. Und wir suchen Menschen, die uns bestätigen, und wir suchen Menschen, die gut mit uns umgehen. Und Menschen, die schlecht mit uns umgehen, die meiden wir. Und das ist im Grunde eine narzisstische Thematik. Narzisstisch heißt nämlich nichts anderes als den Selbstwert betreffend. Das ist narzisstisch, das ist was ganz Neutrales. Und jetzt gibt es Entwicklungen, wo die narzisstischen Anteile sehr viel stärker werden. Da geht es nicht mehr nur darum, oh, ich freue mich, dass du findest, dass ich gut bin, sondern Narzissmus heißt, ich brauche deine Anerkennung, um mich überhaupt wert zu fühlen. Das sind Menschen, die können nicht aus sich heraus sich in Ordnung fühlen, geschweige denn lieben. Wir verwechseln ja oftmals, Narzissten sind selbstverliebt. Die sind nur selbstverliebt in ihr ideales Bild, da wo sie sich erhöhen und wo sie sich besser machen als alle anderen. Und das ist eigentlich eine sehr kluge Reaktion. Denn wenn ich mitkriege, ich bin zum Beispiel als Kind nicht gewollt, dann tut das so massiv weh, dass ich dann als Kind denke, okay, liebe Welt, ich werde es euch zeigen. Ich werde der Oberhecht überhaupt. Und dann fängt jemand an, sich ein grandioses Selbst aufzubauen, wo er sich höher macht, besser macht, klüger, strahlender als er ist und identifiziert sich damit. Und irgendwann ist er nur noch sein ideales Selbst. Da das aber keinen Boden hat, brauche ich den anderen, der mich immer wieder bestätigt. Sonst, Franz hat es vorhin so schön gesagt, sonst geht die Luft raus. Ja? Also die Luft zum Atmen, zum Überleben sind die anderen. Und jetzt gibt es narzisstische, man nennt es Anhaftungen oder Strukturen, die gehen vom positiven Narzissmus bis zum krankhaften Narzissmus. Das ist so eine Spannbreite. Und in der Spannbreite befinden wir uns alle. Und der positive Narzissmus ist eher das, was man ein gutes Selbstwertgefühl nennt. Das sind Menschen, die können stolz sein auf das, was sie machen und sagen, boah, habe ich toll gemacht, ich finde mich eigentlich nett, ich finde mich einen netten Menschen und bin mit mir gut. Das sind Menschen, die auch in Versagenssituationen nicht total abstürzen, sondern die das furchtbar finden, vielleicht einen Fehler zu machen, aber sich selber wieder so am Schopf packen können, aus dem Sumpf heraus und sagen, ist ein Fehler, ganz blöd gelaufen und trotzdem bin ich ein wertvoller Mensch. Das ist der gesunde Narzissmus. Und der defizitäre Narzissmus oder das, was wir unter Narzissmus eigentlich verstehen, das sind Menschen, die dann abstürzen, wenn sie einen Fehler machen oder wenn jemand sie nicht mag. die stürzen wirklich ins Bodenlose und sind völlig gekränkt und fangen dann an, den Spieß umzudrehen und die andere Person verantwortlich zu machen für ihr Leid und fangen dann an, um sich zu schlagen. Und das passiert in diesen Beziehungen. Denn narzisstische Beziehungen dienen in der Regel dem eigenen Selbst. Da geht es weniger um die andere Person als Person, sondern es geht mehr darum, was kann diese Person für mich tun, dass ich mich gut fühle und dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Und wie es der anderen Person geht, ist nicht so entscheidend. Es ist entscheidend, wie geht es mir. Und solange die andere Person das tut, was ich brauche, damit ich innerlich einigermaßen stabil bin, solange wird diese Person, ich sage gar nicht geliebt, weil lieben können sie nicht, wird sie idealisiert. Und wenn sie das aber nicht tut, wenn sie nicht liefert, dann kann es sein, dass sie relativ schnell ausgesondert wird und durch jemand anderen ersetzt wird. Weil es geht nicht um die Person, sondern es geht um mich. Und das ist das sozusagen das Egozentrische am Narzissmus, dass diese Menschen nicht einfühlen sich in den anderen, sondern immer nur von sich ausgehen und sagen, das ist, ich bin sozusagen der Inhalt meines Kosmos und ich muss alles dafür tun, dass ich mein Selbstwertgefühl stabil halte. Und dazu müssen die anderen mich beachten, klatschen, applaudieren. Das ist das, was man den sogenannten offenen Narzissmus nennt. Das sind die Leute, die kommen in den Raum rein und das merken sie sofort. Und das sind die, die die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die sind wahnsinnig eloquent und die erzählen einen Witz nach dem anderen und sind einfach klasse. Und alle Leute sagen, wow, was für ein toller Typ. Oder was für eine tolle Typin. Und das ist Frank. Frank ist ein richtig offener Narzisst, ein grandioser Narzisst. Frank stellt sich da als wahnsinnig charmant, sieht gut aus, fährt ein tolles Auto, gibt sich als Unternehmer. Unternehmer klingt immer gut, ne? Also da ist irgendwie was mit Geld und Verantwortung und so. Und schafft es mit seiner Art, Sonja sofort in den Bann zu ziehen. Warum? Weil Sonja aus einer Beziehung kommt, sie ist verheiratet seit Jahren mit einem Mann, der genau das Gegenteil ist von Frank. Ein Mann, den sie gesucht hat, um Sicherheit zu haben. Und das ist ein Mensch, der Sicherheit gibt. Nur, er ist auch nicht in Beziehung. Und er lässt sie alles alleine machen. Und sie fühlt sich immer hungriger. Sie muss für die Kinder sorgen und sie muss alles alleine machen. Und der Mann existiert eigentlich nicht. Und sie beschreibt es folgendermaßen. Selbst wenn mein Mann zu Hause war, ging seine Arbeit vor. Dieses Bild von ihm hat sich mir eingeprägt. Er von hinten am PC. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist das Bild von ihrem ersten Mann, von hinten. Aha, da kann man sich schon denken, da ist nicht viel Kommunikation. Irgendwie hasste ich diesen Anblick. Wie oft habe ich mir einen gemütlichen Abend zu zweit gewünscht und ein nettes Gespräch. Doch wir konnten ohnehin nicht gut miteinander reden. Wie soll man das auch mit dem Hinterkopf? Meine Gefühle musste ich mit mir selber ausmachen. Es gab keine Schulter zum Anlehnen, keinen Arm, auf den, der einen auffängt. So, das ist die seelische Situation von Sonja in dem Moment, wo sie sich Frank sucht. Sie findet ihn im Internet und Frank ist genau das Gegenteil. Er überhäuft sie mit Komplimenten, er sagt, was für eine tolle Frau sie doch ist. Und sie kriegt plötzlich Nahrung. Und das ist schon die allererste, wenn man so will, narzisstische Falle. Je hungriger jemand ist nach Liebe, umso eher wird diese Show ankommen. Und auch wenn's Show ist, was soll's, ich brauche das jetzt. Und schon bildet sich eine Abhängigkeit von diesem Menschen, der anscheinend mir das gibt, was ich die ganze Zeit suche. Und da fängt es schon an, dass man sozusagen ganz am Anfang schon die Distanz verliert und nicht mehr bei sich selber ist. Wie viele Frauen haben mir erzählt, es fühlt sich so an, als würde ich mich in dem anderen auflösen. Ja? Symbiotisch. Symbiotisch heißt zusammenfließen, konfluent werden. Da gibt es so ein schönes Bild für Konfluenz. Wir haben schwarzen Kaffee und weiße Milch. Und Konfluenz ist, wenn beides zusammenkommt. Dann haben wir Milchkaffee. Aber dann haben wir keinen schwarzen Kaffee mehr und wir haben auch keine weiße Milch mehr. Das heißt, das ist ein Zustand, den man vielleicht mit Milch und Kaffee machen kann, aber nicht mit Menschen. Weil jeder Mensch ist eine eigene Persönlichkeit für sich. Und wenn diese Persönlichkeit sich jetzt mit Milch auffüllen lässt oder mit Kaffee auffüllen lässt, dann ist sie weg. Und das passiert ganz, ganz schnell, wenn es um diese emotionalen Abhängigkeiten geht, weil dann sozusagen der andere so bedeutungsvoll wird, dass man sich unterwirft. Und das ist eigentlich schon der Beginn des Dramas später. Weil in narzisstischen Beziehungen geht es nicht darum, dass zwei abgegrenzte Menschen miteinander ein Wir bilden, sondern dass zwei Menschen darauf aus sind, das Optimum für sich rauszuholen, das emotionale Optimum. Und der offene Narzisst, der grandiose Narzisst, der ist in dem Fall der Frank. Es können auch Frauen sein. Also das ganze Buch hätte man auch umgekehrt schreiben können. Von der grandiosen narzisstischen Frau und dem abhängigen Mann. Hätte man auch, gibt es auch immer mehr. Aber wir bleiben jetzt mal bei diesen Rollenbildern. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich einen Nebensatz eingebaut habe. Gut. Der grandiose narzisstische Mann sucht sich das, was wir in der Psychologie den Komplementärnarzissten nennen. Komplementärnarzisst heißt, das ist genau das Gegenstück vom grandiosen Narzissten. Das sind Menschen, die sehr gehemmt sind, die sich abhängig fühlen und vor allem, die sich unglaublich minderwertig fühlen. Die haben zwar auch eine Grandiosität, die sie sich aufbauen. Also gerade bei Frauen ist es sehr häufig die Figur, die Schlankheit, der Perfektionismus und Leistung. Aber sie sind eher verhaftet in diesem Gefühl von Minderwertigkeit. Und es gibt einen Kollegen, der sagt, auch Minderwertigkeit kann grandios sein, nach dem Motto, ich bin die minderwertigste Person dieser Welt. Ist auch was Grandioses. So, und die zwei finden sich. Weil der eine geht nach außen, stellt sich wahnsinnig toll dar, kriegt den ganzen Applaus und sie kriegt aber auch was. Indem sie ihn bewundert, kriegt er die Bewunderung und sie seinen Schein. Und sie schmückt sich mit ihm. Und er schmückt sich mit ihr. Und so haben sie wieder etwas voneinander. Man könnte denken, na, das geht doch wunderbar. Aber leider nur ein Jahr. In der Regel, wenn maximal ein Jahr. Das schaffen Sonja und Frank auch. Ein Jahr lang leben sie den Himmel auf Erden. Sie ist noch verheiratet und trifft ihn heimlich im Hotel. Ist sowieso schon mal wahnsinnig spannend, gell? So heimliche Sachen und oh, da geht ja gleich Adrenalin hoch und das ist ja so toll. Und die Beziehung besteht in der Regel oder bei denen im ersten Jahr hauptsächlich aus einem sexuellen Kontakt. Denn was macht man schon im Hotel, wenn man sich trifft? Da wird man kaum Kanaster spielen. Und beides energetisiert ungemein. Ja? Die Gefahr, das Heimliche und die Sexualität. Und das ist enorm anziehend für beide. Das bindet sie enorm. Vor allen Dingen, weil sie, zumindest Sonja, einen großen Fehler macht. Sie verwechselt Sexualität mit Liebe. Und Sexualität ist nicht Liebe. Das ist manchmal genau das Gegenteil. Sexualität kann man benutzen, um einem Menschen nahe zu kommen, ohne ihm wirklich nahe zu kommen. Man kann Intimität durch Sexualität vermeiden. Und sie glaubt aber, dadurch, dass er sie so begehrt körperlich, das stärkt natürlich ihr Selbstwertgefühl als Frau, aber sie verwechselt es damit, dass er wirklich sie meint und sagt, du bist die Frau, die ich will. Er erzählt ihr das zwar permanent, wie toll und wie schön, und er sagt es so oft, dass es schon fast wie so eine Selbsthypnose ist. Du bist so eine tolle Frau, du bist so eine tolle Frau, du bist so eine tolle Frau. Irgendwann denkt man sich, na, ob das alles so stimmt. Also, was wir sehen bei Sonja und Frank, sind zwei Grundfesten der narzisstischen Beziehung. Auf der einen Seite der Hunger nach Liebe, die Bedürftigkeit und dann die Verführungskraft des Mannes. Sie ist zwar auch verführerisch, sie versucht es auch, aber bei ihm ist es diese Verführung im Sinne von, er spürt, was sie braucht, gibt ihr das und fängt sie regelrecht ein. Das ist nicht eine Verführung nach dem Motto, ach ja, komm, jetzt flirten wir mal, sondern es hat ein Ziel, nämlich das Ziel, sie für sich zu gewinnen und zu packen. Und dieses Packen, das hätte sie ganz schnell auch schon merken können. Aber klar, man merkt es halt immer erst hinterher, es geht uns allen so. Er nennt sie nämlich Mon Trésor. Mon Trésor heißt auf Französisch mein Schatz. Aber sie ist sozusagen am Ende im Tresor drin. Er nimmt sie, oh, da gibt es sogar auch ein Zitat von ihr. Oh, Moment, vielleicht finde ich das Tresor. Es geht schon los, ich habe es bewusst. Das kommt nachher noch. Das kommt nachher auf jeden Fall noch. So. Das Erobern macht sie gefügig. Und das ist wieder ein Stein in die Abhängigkeit. Und gefügig heißt, dass sie angewiesen ist auf seine Verführung, um ihre innere seelische Not zu kompensieren. Und das macht unglaublich abhängig. Weil man meint, das sei die Rettung. Interessanterweise ist sowohl Sonja als auch viele Frauen, die ich auch in der Praxis gesehen habe, die sich auf so eine Beziehung einlassen, auf so eine narzisstische, sind oftmals unglaublich patente, kraftvolle Frauen, auch Sonja. Die hat ihr ganzes Leben alleine gestemmt. Ja? Die hatte zwei Kinder, dann hatte sie den Mann, der überhaupt nichts sozusagen für sie getan hat. Sie hat das alles alleine gestemmt. Aber in der narzisstischen Beziehung, da mutiert sie zu einer völlig selbstunsicheren und abhängigen und ja, selbstunsicher und abhängigen Frau. Da ist von der Stärke, die sie hat, nichts mehr zu finden. Und das hat natürlich damit zu tun, auch mit ihrer Geschichte, weil sie eigentlich hauptsächlich gelernt hat zu funktionieren, aber nicht zu fühlen. Sonja hat in ihrer Geschichte ein typisches Aschenputtel-Skript. Sie hat eine liebevolle Beziehung zu ihrer Mutter, die leider viel zu früh stirbt, nämlich im Alter, als sie, ich glaube, 13 oder 14 war, also in der Pubertät, wo Sonja eigentlich gebraucht hätte, von einer Mutter unterstützt zu werden, um in die Rolle der Frau reinzuwachsen und um sich loszulösen. Und was durch den Tod der Mutter passiert, ist, dass sie in der Familie gehalten wird und für Vater und kleine Schwester sorgen muss. Die Mutter sagt ihr das auch noch auf dem Sterbebett, kümmere dich um den Vater, er kann nicht alleine. So, also was sie macht, um auch zu überleben, ist, dass sie jetzt anfängt zu sorgen und sie kriegt mit, dass wenn sie angepasst ist, wenn sie für andere etwas tut, dass sie dann auch sozusagen etwas zurückkriegt, nämlich auch eine Zuwendung. Jetzt heiratet der Vater ein zweites Mal und sie kriegt die sogenannte böse Stiefmutter. Das ist eine Frau, die sie nicht leiden kann. Also die Stiefmutter kann Sonja nicht leiden und Sonja sie nicht. Und was passiert, sind ganz viele Entwertungen und ganz viele Demütigungen. Und das ist sozusagen das Beziehungsmuster, mit dem sie in die Welt geht. Ja, ich muss mich im Grunde aufopfern, damit ich überhaupt eine Anerkennung bekomme. Und das, was ich will, ist überhaupt nicht wichtig und interessiert auch niemanden. Und Emotionalität, ihre Gefühle, da hat sie niemanden. Der Vater kann mit ihr über die Trauer nicht sprechen, weil der ist selber in Trauer, die kleine Schwester auch nicht. Das heißt, sie hat niemanden, mit dem sie sich auch emotional austauschen kann. Und was sie macht, ist, sie schiebt dann einfach die Gefühle zur Seite und funktioniert. Das macht sie auch in ihrer ersten Ehe. Sie funktioniert. Und das ist natürlich für Frank auch sehr passabel, weil sie auch bei Frank gut funktioniert. Jetzt bin ich leider ein bisschen aus meinem Dings hier rausgekommen. Na gut, dann nehmen wir gleich die Geschichte von ihm. Frank wiederum ist ein Mann, der ohne Vater aufwächst. Er weiß gar nicht, wer sein Vater ist, weil seine Mutter ihm das nicht sagt. Der Vater hat, also der Mann, hat seine Mutter sehr früh verlassen. Und der ganze Zorn, den die Mutter auf diesen Mann hat, den hat Frank abgekriegt. Das heißt, sie hat im Frank den eigenen Mann, der sie verlassen hat, bekämpft. Und somit hat er wenig davon mitgekriegt, dass er gewollt ist und dass er ein geliebtes Kind ist. Sondern er hat sehr viel Aggression abbekommen und auch Schläge. Und was er gemacht hat, er hat sich dann gerettet in Lügengeschichten, um Schläge zu vermeiden. Und hat dann Geschichten erfunden, die einfach tolle Geschichten waren, die überhaupt nicht gestimmt haben, aber er hat sie geglaubt und die Mutter war beruhigt. Und so fing es an, dass er überhaupt über das Lügen gemerkt hat, da kann er seine Haut retten und er kann andere Leute enorm gut beeinflussen. Und dann hat er auch noch bei der Mutter seine Verführungstechnik gelernt, nämlich er hat gemerkt, dass seine Mutter auf bestimmte Witze reagiert, dass er ein bestimmtes Gesicht aufsetzen muss und so ein bisschen Charmeur ist. Und dann war die Mama zumindest vorübergehend sehr zufrieden. Und er hatte das Gefühl, ich bin in dem Moment sozusagen der geliebte Junge. Und dann ist alles gut. Und diese Verführungstechnik, die hat er bei Sonja auch angewendet und sie funktioniert. Sie funktioniert wunderbar. Das waren sozusagen seine Überlebensstrategien. Und was wir sehen ist, dass beide Personen, Sonja genauso wie Frank, sie haben beide ein Beziehungstrauma. Sie haben nicht gelernt, was wirklich eine gute Beziehung ist. Da war kein Gegenüber, was feinfühlig auf sie eingegangen wäre, was konstant da ist, was sich um ihre Interessen gesorgt hat. Und das brauchen Kinder. Kinder brauchen die Erwachsenen, dass die hingucken und sagen, was braucht denn dieses Kind? Und darauf reagieren. Und das hat mit Verwöhnung nichts zu tun, sondern das hat was mit Bindung zu tun, damit das Kind weiß, wenn ich mal in Not komme, das kann Hunger zum Beispiel sein, dann weiß ich, da ist jemand, an den kann ich mich wenden und die Not wird geringer. Das ist gute Bindung. Dass ich Vertrauen haben kann in das Gegenüber, dass ich gesehen werde. Gesehen werden ist eines der tiefsten menschlichen, narzisstischen Bedürfnisse. Wir wollen gesehen werden, wahrgenommen werden. Das heißt nicht, dass alle unsere Bedürfnisse erfüllt werden, aber dass sie jemand wahrnimmt und sagt, ja, das möchtest du. Ich kann es dir zwar jetzt nicht geben und ich sehe, was du brauchst. Ja? Das sind Beziehungen, wo Menschen dann später im Erwachsenenleben auch viel klarer kommunizieren können mit dem Partner oder mit der Partnerin. Was brauche ich? Die können viel besser zuhören. Die sagen, aha, wie geht es dir denn mit mir? Das passiert in narzisstischen Beziehungen nicht. In narzisstischen Beziehungen geht es wirklich nur um diese idealen Bilder. Und die Beziehung muss sich sozusagen an die idealen Bilder anpassen, statt dass die Beziehung sich an die Realitäten anpasst. Und Realität heißt, ich habe eine Persönlichkeit mit Bedürfnissen, mit Wünschen, mit Gefühlen, mit Ängsten, mit Freude, mit allem. Und du auch. Und wir zwei kommen zusammen und machen was. Aber narzisstische Paare sehen sich gar nicht. Oder wenn eine von beiden, zum Beispiel die Frau, versucht, ein Gespräch anzufangen, dann wird sie abgeschmettert. Weil das für einen grandiosen narzisstischen Menschen unglaublich gefährlich ist, wenn jemand anfängt, da ein bisschen an der Fassade zu kratzen. Denn es gibt so ein schönes Bild, ich habe in dem weiblichen Narzissmus habe ich Schneewittchen als Metapher genommen für den weiblichen Narzissmus. Und da ist ganz am Anfang ist das Bild, ach hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Das ist das Schicksal später narzisstischer Menschen. Das Bild von denen ist schon gezeichnet. Jetzt kommen die auf die Welt und sind überhaupt nicht schwarz-weiß-rot, sondern vielleicht blau gepunkt. Was macht man dann? Dann macht man sich schwarz-weiß-rot. Dann macht man sich eine Fassade, die ankommt. Und dahinter steckt die andere Person. Und die darf natürlich nicht gesehen werden, weil die ist nicht gefragt. Also muss ich versuchen, immer schwarz-weiß-rot zu bleiben. Und wenn jetzt mir jemand nahe kommt und mich vielleicht auch noch fragt, wie es mir geht, dann ist das hochbedrohlich, weil wie es mir geht, steckt ja in dem blau gepunkten. Nicht im Schwarz-Weiß-Rot. Das alles super und toll und klasse. Aber das ist ja nicht das. Von daher sind wirkliche intime Beziehungen für narzisstische Menschen ausgesprochen schwierig und zum Teil hochbeängstigend, weil es könnte die Fassade brechen. Und zugleich ist eine irrsinnige Sehnsucht da, dass einer hinter die Fassade guckt und sagt, ich sehe dich. Beides ist da. Aber sie können es zusammen nicht leben. Und das ist eine ganz, ganz tiefe menschliche Tragik. Und nicht nur, dass das eine tiefe Tragik ist, sie zerfleischen sich gegenseitig, weil sie ihre idealen Bilder nicht erfüllen. Und dann gibt es Mord und Totschlag. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich hier mit meinen Zitaten irgendwie weiterkomme. So, nein, jetzt geht es nämlich weiter. Also, narzisstische Beziehungen sind auch viel zu schnell. Die werden sofort eingegangen und Sonja denkt nach dem einen Jahr im Hotel, denkt sie sich, ha super, ich habe den Mann meines Lebens gefunden. Sie lässt sich scheiden und will jetzt sofort mit Frank zusammenziehen. Sehr gefährlich, weil narzisstische Menschen können keinen Alltag leben. Können sie nicht. Alltag ist grausam. Alltag ist ja gar nicht grandios. Alltag ist langweilig, öd, furchtbar. Es muss anders sein. So, nun wollen sie aber zusammenziehen. Und haben er, was er macht, ist, er bestimmt, wo sie hinziehen, mieten ein Haus, sie darf einrichten, weil sie kann das so schön, sie macht das alles. Ne? Sie hat gelernt zu funktionieren und sie funktioniert wieder. Und er kommt zu Besuch. Das heißt, jetzt ist auch noch das Ding abgegangen. Ich sag ja Premiere. Hier. Mann Nummer 2, wie sie ihn nennt, tat alles andere, als bei mir einzuziehen. Stück für Stück lernte ich nun eine andere Seite von ihm kennen, seine ständigen Ausreden mir gegenüber. Permanent fand er neue Gründe, warum er noch nicht umziehen konnte, warum seine Scheidung noch nicht durch war, warum sich kein guter Zeitpunkt ergab, seine Kinder kennenzulernen. Er hatte auch Kinder aus seiner Ehe. Es gab immer irgendetwas, was nicht passte. Erst entschuldigte er sich damit, dass er keine Möbel habe, weil die seiner Ex-Frau gehörten. Dann redete er sich darauf hinaus, dass ich ja alles so toll eingerichtet habe und er nun nichts mehr beisteuern müsse. Und außerdem habe er noch sein Apartment. Am Ende belegte er nur einen kleinen Teil des Schrankes und stellte seine Toilettensachen ins Bad. Er kam wie auf Besuch. Meine Enttäuschung über sein Verhalten war groß. Wollte er denn nicht dasselbe wie ich? Nein, wollte er nicht. Sie hat diese Frage leider nicht verfolgt, sondern hat sich gedacht, das wird schon noch. Ein gefährlicher Satz. Das wird sowieso nicht oder es wird schon noch werden. Es wird überhaupt nicht. Außer man setzt sich zusammen und sagt, was willst du und was will ich? Dann kann was draus werden. Aber das wäre natürlich wieder das Problem, der Traum würde zerplatzen und sie muss natürlich schauen, dass sie irgendwie diese Beziehung aufrechterhält. Ich war sehr verletzt und enttäuscht, denn ich erlebte sein Verhalten als Zurückweisung. Nur die Nähe beim Sex entschädigte mich und ließ mich an der Beziehung festhalten, nach dem Motto, lieber ein bisschen als gar nichts. Da wird man nicht satt. Heute nach vielen Jahren des Verdrängens weiß ich, dass ich schon zu diesem Zeitpunkt einen Schlussstrich hätte setzen sollen. Alle Signale standen auf Rot, aber ich wollte es nicht wahrhaben und es mir nicht eingestehen. Am schlimmsten waren die Wochenenden, die ich immer alleine verbrachte. Er kam nur zum Schlafen oder um mit mir zu schlafen. Manchmal blieb er die ganze Nacht, verschwand dann aber morgens um 5:30. Ich bekam das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein, zwar von ihm gebraucht, aber nicht respektiert zu werden. Wir frühstückten nicht einmal miteinander. Ich fühlte mich plötzlich wieder minderwertig. Die Zeiten, in denen er mich in den Himmel gehoben hatte, waren vorbei. So, nun stellt sich die Frage, warum geht sie da nicht? Sie geht deshalb da nicht, weil sie schon in diesen ganzen, sagen wir mal, es sind jetzt 1,5 Jahre, so sich gebunden hat an diesen Mann emotional, dass die Trennung schlimmer wäre, als das auszuhalten. Und es ist immer noch die Illusion, ich kriege das schon noch hin. Ich werde das noch irgendwie hinkriegen. Und was dann passiert ist, dass diese sogenannten Komplementärnarzissten, die versuchen es mit noch mehr Anpassung, mit noch mehr richtig machen. Wenn ich alles richtig mache, wenn ich ihn glücklich mache, dann wird er mich so lieben, wie ich es brauche. Und das ist eine Illusion. Das ist wirklich fatal, weil da geht es ja auch wieder nicht um Beziehung, sondern da geht es darum, dass eine Person sagt, ich gestalte die Beziehung. Das ist aber keine Beziehung. Das ist ein Monolog, aber es ist kein Dialog. Und genau das können sie nicht. Die einzigste Begegnungsmöglichkeit, die sie haben, ist Sexualität und Streit. Und das wechselt immer ab, eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir mal, ob ich da was habe. Nein, das ist es nicht. Mehr und mehr entdeckte ich ein Besitzdenken an ihm. Auch unsere Streits nahmen zu und gingen immer öfter unter die Gürtellinie. Am Anfang endeten diese Streitereien im Bett, er nannte es Versöhnungssex. Er schaffte es immer wieder, mich rumzukriegen. Danach ging es mir oft noch schlechter als vorher, aber ich konnte mich nicht dagegen wehren. Und das ist richtig traurig, wenn man das hört. Eine Frau, die eigentlich sehr lebensfähig ist und sich wehren könnte. Und das gehört auch in die narzisstische Beziehungsdynamik. Das hat Jürg Willi schon in den 70er Jahren, hat er schon die Frage gestellt, wer gibt sich für wen auf? Das ist eine narzisstische Frage. Narzisstische Beziehungen sind nie auf Augenhöhe. Die sind immer im Gefälle. Es ist immer einer oben und einer unten. Und das Paar muss sich überlegen, wer ist unten und wer ist oben. Und meist ist der grandiose Part oben und die komplementären Parten sind unten. Das heißt, einer gibt sich auf für den anderen und sie glauben, das sei Beziehung. Ist aber nicht Beziehung. Das ist der Anfang von Kampf, von Machtspielen, von Unterdrückung, von Entwertung. Denn die Person, die oben ist, die wird natürlich die andere Person, die unten ist, nicht gut behandeln, weil sonst würde die ja groß werden. Also, was passiert ist, dass diese ganzen Begegnungen voller Vorwürfe sind, und zwar bei Kleinigkeiten. Und zwar schon am Anfang, interessanterweise. Das ist schon in den ersten Wochen passiert das schon. Weil Beziehungen gestalten sich ja am Anfang, so wie sie sich am Anfang gestalten, so nehmen sie am Ende, enden sie. Ja? Also passen Sie, wenn Sie eine neue Beziehung eingehen, passen Sie auf, was am Anfang passiert. Das ist das Beziehungsmuster, was sich durchträgt, wenn man es nicht ganz bewusst verändert. Und was da passiert, ist, dass zum Beispiel, wenn die Frau einkauft und die falsche Wurstsorte gekauft hat, dass er sie völlig niedermacht und sagt, was bist denn du für eine blöde Kuh, kannst man nicht die richtige Wurst kaufen. Also völlig impulsunkontrolliert werden Frauen wegen Nichtigkeiten zur Sau gemacht, auf gut Deutsch. Und was machen sie? Sie denken, ach na ja, das ist halt Stress und der arme Kerl und ich bin halt wirklich zu blöd, wieso kann ich jetzt nicht die richtige Wurst kaufen? Das kommt nämlich dann auch dazu. Und im Laufe der Zeit, wenn sie viele solche Angriffe erleben, dann ist das Selbstwertgefühl dermaßen tief, dass sie dann überhaupt nicht mehr sagen können, jetzt ist aber man hier Schluss. Ja, dann ist dir eben keine Wurst, sondern was anders. Das geht schon nicht mehr, weil sie sind völlig verunsichert und sie haben überhaupt keine Kraft mehr, sich selber zu positionieren. Und die Arbeit mit diesen Frauen besteht dann darin, dass man sie unterstützt, dass sie überhaupt mal spüren, was will ich? Das geht verloren im Lauf dieser Beziehungen. Was will ich und was brauche ich? Und ich bin immer wieder erschüttert, weil ich denke, das ist die einfachste Frage der Welt. Nein. Manche brauchen wirklich ein Jahr, bis sie verstehen, was diese Frage überhaupt heißt. Was will ich? Und wenn ich das so verloren habe, dann kann ich mich natürlich auch nicht wehren. Wie soll das gehen? Dann übernehme ich wirklich alles. Und rauszufinden, was brauche ich und was will ich und wo ist meine Grenze? Auch die Grenze des Erträglichen. Das ist ja unglaublich. Sonja ist 7 Jahre in dieser Beziehung geblieben. 7 Jahre. Es ist eine Durchhaltekraft, die ist unglaublich. Und wenn man diese Durchhaltekraft für sich verwenden würde, für sein eigenes Leben, oh, dann könnte man voll durchstarten. Ich möchte Ihnen kurz mal nur einen einzigen Streit vorlesen, damit Sie ungefähr wissen, wie das läuft. Ich möchte nicht permanent Streit. So, das, was wir hier erleben, passiert permanent und es ist, muss man nicht, aber einer. So ein bisschen skurrile Geschichte, aber genau so ist es. Der nächste große Streit entbrannte, als sein bester Freund Tom zu Besuch kam. Die beiden hatten früher viel zusammen unternommen, dazu gehörte wohl auch, Frauen aufzureisen. Tom machte einen ganz sympathischen Eindruck. Er hatte sich gewünscht, in ein Tanzlokal zu gehen, in dem sie früher oft gewesen waren. Doch der Abend endete in einem Desaster, weil Frank plötzlich vollkommen ausrastete. Schon als wir das Lokal betraten, verhielt Frank sich seltsam. Er drängte Tom und mich gleich vorne an der Bar auf ihn zu warten, er wolle einen Platz für uns suchen. Er wollte partout nicht, dass wir mitkommen und wurde richtig nervös. Das fand ich komisch und ich fragte ihn ganz provozierend, sagt sie selbst, ob er denn erst schauen müsse, ob die Luft rein sei. Kaum hatte ich das gesagt, explodierte der Vulkan. Frank bekam wieder seinen bösen Blick, schrie mich an, ich solle meinen frechen Mund halten, das sei eine Unterstellung. Dann zog er ab und ließ uns kopfschüttelnd zurück. So kenne er ihn gar nicht, sagte Tom. Und ich erwiderte nur, dass er sich öfter so benehme. Nach einigen Minuten kehrte Frank zurück, nach wie vor geladen. Es sei voll, wir sollten lieber woanders hingehen. Na klar, dachte ich mir, jetzt bleiben wir erst recht. Boff. Gesagt, getan, doch die Stimmung war weg. Von Frank ging eine eisige Kälte aus. Um die Atmosphäre etwas aufzulockern, schlug Tom Frank vor, mit mir zu tanzen. Tatsächlich stand Frank auf und ich folgte ihm. Doch sein Gesichtsausdruck und seine Haltung sagten alles. Dieser böse, zugleich extrem überhebliche Blick. In dem Moment erkannte ich sein wahres Ich. Es schauderte mich, mir war das alles nur noch unangenehm und deshalb ließ ich ihn einfach auf der Tanzfläche stehen. Oh weh, das ging nun gar nicht. Wütend lief er mir hinterher, brüllte mich an, nun war ich wieder schuld. Doch diesmal war Tom dabei und so sagte ich, dass ich dieses affenartige Verhalten satt habe und jetzt gehen würde. Frank lachte sowas von fies, wie sollte ich denn überhaupt heimkommen? Zur Not mit dem Taxi, egal was es kostet, sagte ich. Tom versuchte mich zu beruhigen, ich solle erst mal was trinken, die Lage würde sich schon wieder entspannen. Nein, nichts entspannte sich, zumal Frank sich später unter dem Vorwand, es für Tom zu tun, die Handynummer einer attraktiven Blondine besorgte. Ich fühlte jetzt Hass und Verachtung für ihn. Was war er nur für ein Idiot? Ich wollte nur noch von ihm weg, aber diesmal mit Bedacht und ohne zurück. Das passiert permanent. Und am nächsten Tag passiert dann das Gegenteil. Er steht vor ihrer Tür und will wieder Einlass und weint wie ein kleiner Junge und sagt, es tut ihm alles so leid und es ist alles so furchtbar und er bereut das alles so. Und dann nimmt sie ihn in den Arm und tröstet ihn und hat ein kleines Kind im Arm. Und nichts verändert sich. Und jetzt stellen Sie mal sich vor, wie das für eine Frau ist, die eigentlich mit einem Mann zusammenleben will und ihn plötzlich als kleines Kind von, na sagen wir mal, was wird der gewesen sein, 4, 5 emotional, einen 5-Jährigen vor sich hat, der weint und sagt, es ist doch alles so furchtbar und sich an ihrer Brust sozusagen ausweint und sich trösten lässt. Was passiert auf Dauer ist, dass sie anfängt, ihn zu hassen, wenn er diesen kleinen Jungen zeigt und nicht mehr der Mann ist. Auf der anderen Seite kriegt sie natürlich auch emotionale Nahrung, wenn sie ihn hält. Aber das ist keine erwachsene Beziehung. Das kann man in der Therapie machen, aber das kann man nicht in einer erwachsenen Beziehung machen. Und es ist interessant, wie lange das ihr Herz wirklich rührt. Sie ist gerührt von diesem weinenden kleinen Jungen. Warum? Weil sie das kleine weinende Mädchen in sich hat. Sie erkennt sich in ihm wieder und tröstet ihn. Und tröstet sich damit auch. Nur es verändert sich nicht. Die Angriffe werden immer mehr und immer mehr. Und irgendwann fängt sie dann auch an, ihn, naja, pro forma zu trösten, aber nicht mehr mit dem Herzen. Das ist sozusagen die erste Möglichkeit für sie, sich rauszunehmen, weil sie sagt, ich kann es nicht mehr spüren, was er da mir bietet. Es gibt diese sogenannten stabil-instabilen Beziehungen, die ewig dauern können und wo wir manchmal wirklich nur noch den Kopf schütteln können, wie lange sie dauern. Aber das ist dieses ewige, ganz zusammen in dieser Situation, wo er weinend in ihrem Schoß liegt, ist es ja wirklich symbiotisch. Da ist ja wieder Milchkaffee da. Ja? Und dann gibt es wieder diese unglaubliche Distanz in Form von Streit und von Gewalt. Und dann geht es wieder so zusammen und wieder so und wieder so und wieder so. Das ist die Beziehungsdynamik. Und eine gesunde Beziehung passiert hier an der Grenze. Da ist man sich mal nah, da ist man sich weiter, nah und weiter. Aber nicht das und das. Und das sind genau die Menschen, die eben so ein Bindungsproblem haben, die nicht gelernt haben, hier wirklich miteinander zu sein, mal näher und mal weniger nah. Es ist für uns alle schwierig. Beziehung ist eines der schwierigsten Sachen. Und das haben wir in der Schule nicht als Lernfach. Gell? Wir lernen häkeln, stricken, lesen und rechnen, aber wir lernen nicht, wie geht man miteinander um. Finde ich eigentlich sehr schade. Gut. Wie spät haben wir es denn? 8:30? Wie lange habe ich denn? Oh ja, ich muss jetzt mal allmählich zum Ende kommen. Ach ja, wichtig noch was. Also, da der Alltag ja so grausam ist, gibt es einen tollen Trick, nämlich die Auszeit. Und das ist etwas, immer wenn es schwierig wird, fahren Sie ans Meer. Da hat er ein kleines Häuschen und da ist alles ganz anders. Da ist es nicht Alltag, sondern da ist es wieder so fast wie früher im Hotel, da ist es anders. Also er macht ihr das Angebot, du, ich habe mir ein paar Tage freigenommen, wir fahren zusammen ans Meer. So verhielt er sich immer, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand. Er kam mir ein Stück entgegen und hoffte, mich wieder zu beruhigen und positiv zu stimmen. Und es funktionierte ja tatsächlich, sogar noch einige Jahre. Seine Masche verfing bei mir, ich machte das alles mit, leider. Kaum fuhren wir am Freitag los, war er wie ausgewechselt und bestens gelaunt. Oft griff er nach meiner Hand, küsste sie, er konnte so lieb sein. Wenn ich ihn so von der Seite betrachtete, dann kamen wieder diese warmen Gefühle in mir hoch. Zwar waren die Empfindungen nicht mehr so heftig wie am Anfang, aber ich war nach wie vor darin gefangen. Er wusste das genau. Er plante alles geschickt und hatte sich vorgenommen, mich wieder einmal schweben zu lassen. Er wollte mir demonstrieren, dass ich ihn brauche. Und das ist seelische Gewalt. Den anderen abhängig zu machen nach dem Motto, du brauchst mich, dass du dich gut fühlst. Das ist was Gewalttätiges. Wie oft waren wir schon am Meer gewesen? Dieses Haus war mir längst vertraut. Es wurde ein sehr schönes Wochenende mit viel Gefühl, Liebe und Leidenschaft. Ich ließ mich einfach fallen. Er kümmerte sich um mich wie schon lange nicht mehr. Ich musste nichts tun, er machte Frühstück, wir gingen fein essen und hatten viel Spaß zusammen. Wenn wir unterwegs waren, war es immer schön. Wir waren ein Paar. Ich fühlte mich sehr zu ihm hingezogen und spürte auch seine Zuneigung. Er liebte mich sicherlich, aber eben auf seine Art und Weise. Und mit wahrer Liebe hatte das nichts zu tun, auch wenn es sich für mich so anfühlte. Was da passiert, ist eine enorme Entlastung in dieser Auszeit. Es gibt keinen Alltag, es gibt keine Verpflichtung, es gibt sozusagen Ferien. Es gibt ja auch so Paare, die zum Beispiel im Urlaub hervorragend miteinander auskommen und kaum kommen sie in ihren Alltag, wird es sehr schwierig. Das ist einfach dann sozusagen eine seelische Auszeit, in der man so sein kann, wie man möchte und man hat keine Ex-Frau um sich und alles ist im Grunde gut. Das ist wirklich so dieser Reiz, der dann entsteht und dann kommt auch wieder die Zuwendung zum anderen. Was noch eine Quelle von Gewalt war, war seine Eifersucht, die letztendlich einer Angst vor Verlust entsprang. Und zwar wurde er immer dann eifersüchtig, wenn Sonja eigenständig etwas für sich tat. Also wenn sie sagte, ich möchte wieder arbeiten oder wenn sie mit dem Nachbarn sprach und Freude hatte mit dem, das konnten dann ganz massive Eifersuchtsausbrüche sein und die manchmal sogar zur Handgreiflichkeit führten. Und es gibt eine schöne Definition von Eifersucht. Der massiven Eifersucht ist am Ende jede Begründung recht, sei sie noch so irrational. Schon der Gedanke an eine Bedrohung genügt, um diese als real wahrzunehmen. Und plötzlich ist das Gehirn wie vergiftet. Eifersucht entsteht in uns und nicht in dem, was der andere tut. Eifersüchtig werden wir, weil wir etwas interpretieren. Und je mehr Angst wir vor Verlust haben, umso eifersüchtiger sind wir. Weil wir dann denken, oh weia, jetzt bin ich nicht mehr der Wichtigste. Und bei narzisstischen Menschen kann es ja marginale Sachen sein. Also alleine, dass sie neben ihm sitzt und ein Buch liest, kann ihn schon in Wut bringen, weil sie die Aufmerksamkeit dem Buch widmet und nicht ihm. Das ist eine tiefe, tiefe, tiefe seelische Dramatik, die aber natürlich nicht über diesen Weg zu lösen ist. Aber das ist in diesen Beziehungen so. Es geht darum, und das hat sie irgendwann begriffen, dass er sie für sich kassiert. Ja? Und sie für ihn da sein muss, so wie er es braucht. Es geht um Macht, sind Machtbeziehungen, die narzisstischen Beziehungen. Ich übernehme oder ich habe die Macht und ich mache aus dir die Person, die ich haben will. Und Macht führt sehr häufig in Kampf. Was bei Sonja auffällig ist, sie fängt an, plötzlich psychosomatische Beschwerden zu bekommen. Gott sei Dank reagiert der Körper. In Franks Nähe verspürte ich nun großes Unbehagen. Wenn ich nachts neben ihm im Bett lag, bekam ich Schweißausbrüche und litt unter Schlafstörungen. Das ging schon seit einiger Zeit so, wie mir irgendwann auffiel. Mein Körper wehrte sich mit Herzrasen. Das alles schlug mir extrem aufs Herz. Ich wollte das nicht mehr. Ich musste weg von diesem Mann, der mich systematisch aussaugte und kaputt machte. Eigentlich Wahnsinn, was man sich selbst antut. Das hat sie dann vielleicht nach 3 oder nach 4 Jahren gesagt und es dauert immer noch 3 Jahre, bis sie gehen kann. Was spannend ist in der Geschichte von Sonja ist auch, also ich muss was hinzufügen, es wird dieses Thema, wird leider, wie viele Themen, immer unter Opfer-Täter diskutiert. Und ich vermeide dieses Trennen zwischen Opfer und Täter, weil ich glaube, dass es uns nicht weiterführt. Wenn jemand gewalttätig wird, ist er im juristischen Sinne ein Täter und muss belangt werden, gar keine Frage. Aber es geht oftmals sozusagen um diese psychologischen Opfer-Täter-Definitionen. Und das hieße, dass einer der Böse ist und die andere Person die Gute. Und das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns ins Drama-Dreieck, Opfer, Täter, Helfer. Da kann man sich die Köpfe einrennen und es bringt nichts. Worum es mir geht, ist wirklich mal zu gucken, was sind denn die Teile von jedem. Und was Sonja wahnsinnig gut drauf hat, ist zu provozieren. Wie in dem Lokal. Statt zu sagen, okay, dann gehen wir. Nee, jetzt bleiben wir erst recht. Das ist ihre Form von Aggression. Statt sich direkt abzugrenzen und zu sagen, jetzt ist hier Schluss, wird diese Aggression sozusagen umgelenkt in eine Form von Provokation. Und das zu lernen ist so wichtig, dass wir lernen, wirklich klar Nein zu sagen. Nein ist ein ganzer Satz. Und ich kann mich abgrenzen und kann sagen, hier ist Schluss, Ende, basta. So gehst du nicht mit mir um. Und wenn ich das nicht drauf habe, dann suche ich mir natürlich irgendeine Form. Und Provokation ist eine Möglichkeit. Das Problem ist, das kommt wie ein Bumerang wieder zurück. Weil wenn ich jemanden provoziere, dann werde ich sozusagen 3-mal bestraft dafür. Und das ist so dramatisch. Und es geht mir nicht darum, wirklich jetzt hier zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern einfach mal drauf zu gucken, um vielleicht bei sich selber zu spüren, was sind denn meine Anteile, dass es in eine Richtung geht, die für mich selbstschädigend wird. Weil dann können wir anfangen, was für uns zu tun, und sozusagen uns lösen und einen eigenständigen Weg zu gehen. Den kann man in narzisstischen Beziehungen nicht gehen. Weil jede Eigenständigkeit von Sonja wird bestraft mit ganz massiven Mitteln, sie zu halten. Ja? Verführung ist noch das Angenehmste. Was er sich einfallen lässt, das ist schon unglaublich, ist, was er macht, sie will ausziehen. Und wundert sich schon komisch, jetzt habe ich mir schon 3 Wohnungen angekriegt und ich kriege keine. Bis sie irgendwann rausfindet, dass er am Computer bei ihr guckt, welche Wohnung sie sich anschaut. Dann ruft er bei den Vermietern an und sagt, wissen Sie, meine Frau wird kommen. Und die ist völlig durchgedreht und geben Sie dir die Wohnung nicht, die hat überhaupt gar kein Geld. Das ist bodenlos. Oder aber noch was anderes, also wo ich denke, ist schon sehr einfallsreich. Er inszeniert ein fremdes Stalking. Also er tut ihr Zettelchen ans Auto, eine Flasche Wein vor die Tür und sie denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn da jetzt los? Und vielleicht der Vermieter oder wer, und jetzt kriegt sie auch noch irgendwelche SMS, ich sehe, dass du zu Hause bist. Und so, und die kriegt immer mehr Angst und irgendwann erzählt sie es ihm. Und dann fängt er an, ja, das ist ja unmöglich und ich werde diesen Menschen sofort anrufen. Und wie er die Nummer rausfindet, weiß man nicht, jetzt weiß man es, es war nämlich seine, macht diesen vermeintlichen Stalker zur Sau und sagt, ich bin Herr Polizist sowieso und ich werde, wenn Sie nicht aufhören und so weiter. Bis ihr klar wird, das hat er inszeniert, weil er ihr dann sagt, weißt du, wenn du bei mir bleibst, dann bist du geschützt und ich kann dich beschützen vor der bösen Welt. Und das andere, was narzisstische Menschen sehr häufig tun, wenn man eigenständig werden will, ist Drohungen auszusprechen. Ist mir auch schon passiert von einem Ehemann, einer Frau, die bei mir in Behandlung war. Sie wollte sich dann von ihm trennen und dann hat er doch glatt gesagt, diese Therapeutin sollte man von der Straße nehmen, die ist ja gemeingefährlich. Oh Gott, und es wirkt erst mal im ersten Moment, wir denken, oh, was passiert jetzt? Und das passiert natürlich genauso, wenn ich die Partnerin bin. Ich mache dich fertig. Wenn du gehst, mache ich dich fertig. Du kriegst kein Bein mehr auf dem Boden. Ich werde deinen ganzen Ruf versauen. Du wirst nie wieder glücklich werden. Es sind oftmals, Gott sei Dank, nur verbale Androhungen, aber sie haben eine Wirkung. Und da bleibe ich doch lieber, als dass ich mir sowas anhöre. Das heißt, der Weg raus muss oftmals im Geheimen passieren. Also sie hat dann auch diese Wohnung über eine Freundin und deren Computer dann gemietet und hat ihre Sachen heimlich gepackt, als er nicht da war, hat dummerweise einige Sachen untergestellt, die er dann vernichtet hat. Sowas sollte man nie tun. Man sollte, wenn man geht, wirklich und zwar konsequent gehen. Gehen und sagen, so, ich nehme alles mit und ich stelle nicht meine Sachen bei dem Menschen unter, der mit mir schlecht umgeht, dann kann ich davon ausgehen, dass er mit meinen Sachen schlecht umgeht. Das heißt, wenn man sich trennen will, wirklich zu schauen, ist ganz für sich alleine zu machen und ganz viel Unterstützung sich holen. Juristische Unterstützung, psychologische Unterstützung und Unterstützung von Freunden. Umzug am besten mit guten Freunden machen, falls der Typ ankommt und da ein Riesenzirkus macht. Also ganz viel Unterstützung sich holen, weil alleine ist es wahnsinnig schwer. Und was sie den Fehler macht, ist, sie gibt ihm dann ihre neue Adresse. Darf man nicht machen. Dann lässt sie ihn auch noch in die Wohnung. Das darf man auch nicht machen. Sie antwortet auf E-Mails, die er noch schreibt. Ich muss noch mal mit dir reden. Es gibt nichts mehr zu reden. Es ist alles geschwätzt. Ja? So, das heißt, wirklich ganz konsequent zu sein und zu sagen, ich gehe jetzt und ich mache das, ohne irgendein Draht noch zu haben. Und es scheint ihr sehr, sehr schwer gefallen zu sein und von daher dauerte es auch eine ganze Weile, bis sie dann wirklich frei war. Sie ist dann auch irgendwann umgezogen, also aus ihrer ersten Wohnung weg in eine andere Gegend, um ihm auch nicht mehr zu begegnen, weil sie hatte das Gefühl, dass er wohnte noch in der Nähe und ihr Auto stand da und dann war plötzlich die Luft aus dem Reifen und dann fängt man natürlich an zu überlegen, war er das oder ne? So. Also das sollte man auf keinen Fall tun und sich ganz viel Hilfe holen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Sie haben es mir gerade erzählt, es gibt Selbsthilfegruppen, zum Beispiel hier in Feldkirch oder in Vorarlberg. In Vorarlberg, für Frauen, die in so einer Situation sind. Das ist wirklich toll, weil man mit anderen zusammen reden kann. Man wird verstanden, die wissen, worum es geht. Man muss nur aufpassen, dass man sozusagen nicht zu sehr sich selber sozusagen in diese Negativspirale bringt, sondern dass man sich sozusagen rauskatapultiert miteinander aus dem Elend. Aber das ist wichtig. Erstmal zu spüren, dass es andere gibt, denen es auch so geht, weil was natürlich in diesen Beziehungen auch passiert ist, die eigene Wahrnehmung wird ja immer wieder sozusagen unterbunden, nach dem Motto, du spinnst ja, was du da wahrnimmst, wenn sie sagt, du hast doch aber gestern gesagt, ich habe überhaupt nichts gesagt, du bist ja völlig durchgeknallt. Ja? Das heißt, im Laufe der Zeit bröckelt das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und deshalb ist es so wichtig, andere Menschen zu treffen, die zuhören und die auch ein Gefühl für das ganze Thema haben. Ach ja, Paartherapieversuch ist natürlich auch passiert, gell? Das ist nett, weil die Ziele, mit denen sie reingegangen sind, haben mit Paartherapie nichts zu tun. Sie wollte, dass endlich mal die Therapeutin oder irgendjemand zu ihm sagt, du bist ja krank, du Depp, und er wollte sich reinwaschen. Und sozusagen sagen, ich bin ja, ne, ich, so. Und jetzt wird es ganz perfide, das passt, das gelingt oft. Also, wo wir ein großes Defizit haben, ist zum Beispiel im Bereich der Justiz. Da kommen diese narzisstischen Männer mit ihrem wunderbaren Bild und alle sagen, ja, wieso, ist doch ein netter Mensch, was hat die denn, ja, was will denn die Frau? Und da ist ganz, ganz viel läuft da zum Beispiel mit Anwälten oder auch mit Richtern in eine falsche Schiene, weil sie sich eben so toll darstellen können und das Chaos zu Hause und das Elend, was da passiert, wird überhaupt nicht sichtbar. Und da müsste man auch noch mal ein bisschen Aufklärung, Arbeit machen. Ich finde die Arbeit mit diesen Frauen toll, weil das ist eine Weckungsarbeit. Ja, man muss nur, nicht nur, aber was man machen kann, man weckt die Kraft, die früher auch schon mal da war, die zum Beispiel auch in Beruf da ist, sind oftmals wirklich berufstätige Frauen, die voll ihre Frau stehen, das wirklich zu wecken und in die Beziehung reinzubringen. Und Therapie ist ja auch eine Beziehung. Und über diesen Weg das zu lernen. Das heißt also, dass Therapie in so einem Fall sehr, 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 sehr unterstützend ist. Und am besten sich eine Frau zu suchen, nicht einen Mann, sondern eine Frau, die sozusagen als Frauensolidarität da ist. Es geht nicht um böse Gut, da kriegt man mich nicht hin, aber zu sehen, wo ist die Gewalt, wo gehört die Grenze hin, wo gehört der Schutz des eigenen Selbstwertgefühls hin und wie kann ich lernen, mich davon auch zu distanzieren. Und dann geht es natürlich auch darum, diese verzehrende Sehnsucht in sich, dieses Loch, geliebt werden zu wollen, das auch mal zu stopfen, denn dann kann nämlich um die nächste Ecke wieder der nächste Verführer kommen und dann passiert dasselbe wieder. Auf der anderen Seite, manchmal müssen wir ein paar Mal durchs Elend gehen, bis wir es begreifen. Man kann Prozesse nicht abkürzen, auch wenn wir es gerne wollen. Diese Beziehungen zu retten gehen oftmals nicht. Also die von Sonja und Frank eh nicht, weil da ist dermaßen viel passiert. Es gibt manchmal Paare, das habe ich auch schon erlebt, die nicht von ganz so viel Gewalt geprägt sind und wenn beide das Gefühl haben, wir wollen etwas machen und jeder sozusagen seinen Teil für sich nimmt und Verantwortung übernimmt, dann kann zusammen ein Prozess passieren, aber er muss zusammen passieren. Es geht nicht, dass eine Person die Beziehung retten kann. So kommen die Frauen manchmal. Was muss ich tun, um diese Beziehung zu retten? Nein, was muss ich tun, um mich zu retten? Und wenn es nicht gelingt, es zusammen zu tun, dann muss man den eigenen Weg wählen. Und dann gibt es so ein schönes Zitat von Sonja. Wo ist das? Ah ja. Ah, jetzt kommen wir zum Montresor. Nun verstand ich auch die tiefere Bedeutung von Montresor. Ich war sein Schatz. Etwas Kostbares, worauf er aufpassen musste. Etwas, das nur ihm gehörte, das er vor Zugriffen anderer schützen musste, weil er es allein besitzen wollte. Wer sich mit einem Schatz schmücken kann, der erscheint größer und wichtiger und hat das Gefühl, selbst etwas Besonderes zu sein. Und wo wäre ein Schatz besser aufgehoben als in einem Tresor? Eigentlich könnte dieser Vergleich einer Frau schmeicheln, und so war es ja auch. Bis ich dahinter kam, warum dieser Mann mich so nannte. Er steckte mich in seinen Tresor und holte mich nur bei Bedarf heraus. Doch eines ist mir heute auch bewusst. Ich bin etwas Besonderes und habe irgendwann auf meinen Körper und auf mein Innerstes gehört und dem Traum, der zum Albtraum wurde, ein Ende bereitet. Ich habe ihn verlassen und darauf bin ich stolz. Dankeschön.